Herzlich willkommen zum Swiss Podcast Festival 2024. Swiss Podcast. 12 Podcast Workshops. Sechs Best Practice Talks. Und 36 Live Podcasts. Willkommen zum grössten Podcast Happening in der Schweiz. Zum ersten Mal im Kino Frame. Swiss Podcast Festival wird unterstützt von RefLab, AXA Arag, TUI und Audiokanzlei.
Ganz herzlich willkommen, schön sind ihr da und kommen das allererste in Genuss von dem Best Practice Talk mit Zurich Pride und mit Public Eye. Bei mir sind, wenn wir ganz aus rechts anfangen, der Alexander Wenger vom Zurich Pride Podcast, einer von diesen vielen, schön, dass du da bist. Und dann haben wir Daphne Grossrieder von Public Eye, der da ist, und den Nico Meyer von outon.ch, wo ebenfalls Podcaster ist und der Podcast von Public Eye verantwortet, in moderativer Sicht redaktionell mitschafft. Schön, sind ihr da. Und jetzt gibt es einen Applaus für euch von allen fünf im Saal.
Danke.
Merci vielmals. Daphne, wir starten mit dir, der Public Eye Podcast. Für die, die ihn noch nicht kennen, was macht der Public Eye Podcast?
Also der Public Eye Podcast ist der Podcast rund um Konzernverantwortung, globale Gerechtigkeit und die Rolle der Schweiz. Er ist von Public Eye, das ist eine Schweizer NGO, die genau in diesem Bereich tätig ist, mit Recherchen, mit investigativem Journalismus. Und genau das vermitteln wir auch im Podcast. Wir haben jetzt letzte Woche unsere 50. Episode schon publiziert, sind seit fast 3 Jahren dran und immer noch nicht gemietet, und es gibt immer noch genug zum weiter filmen und weiter podcasten.
Also schon länger auf dem Markt. Und was spannend ist, bei euch eben journalistische Primeur, das heisst, viele Geschichten, die ihr aufdeckt, wo die Presse nachher auch drauf springt, weiter aufnimmt und weiterzieht. So kennen wir es. Das ist auch das Thema bei euch. Alex Wenger, auch bei euch sehr viele Geschichten, die ihr entdeckt habt, die ihr aufdeckt habt mit dem Pride-Podcast. 50 Episoden haben wir gehört bei Public Eye. Wie viele sind es bei euch?
Also bei uns sind es jetzt rund 150 Episoden. Wir haben vor knapp 5 Jahren angefangen und wir sind ein queerer Podcast. Wir haben vor allem queere Geschichten aus dem Leben, Coming Out, Sexualität, Gemeinschaft, Diskriminierung, aber auch Tag und Diskussionen. Und ja, wir sind eine Talkshow, also ein Gespräch.
Du sagst jetzt eine Talkshow, das heisst, das tönt minderwertiger als die investigativ-journalistische Band von Public Eye, ist aber nicht zwingend so, sondern es sind einfach zwei verschiedene Perspektiven für die Hörerinnen und Hörer, die wir reinnehmen. Also verschiedene, unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedlich arbeiten, wo es auch sein darf. Wie nehmen die das wahr?
Also wir haben uns bewusst entschieden, dass wir richtig Talkshow gehen, weil es gibt wahnsinnig viel schon theoretisches Wissen, und jedes Mal, wenn in den Massenmedien über LGBT geredet wird, dann wird ein Büchsli gemacht und dann wird LGBT erklärt, und es ist immer so ein bisschen das gleiche Narrativ. Man fragt die Leute, haben die schon Diskriminierung erlebt und wie schlimm ist das Coming Out gewesen und so. Das sind so die typischen Narrative gewesen in den Medien, und wir haben das wollen wie brechen und wollen, dass die Leute selber ihre Geschichte erzählen, wie sie ihr Leben gelebt haben. Es hat auch Leute, die eine gute Coming-out-Geschichte haben, aber vielleicht ein wildes Sexualleben oder eine spannende Beziehungsform oder ein anderes Thema, das sie beschäftigt. Und queere Geschichten sind ja vielfach, man kann das jetzt nicht wissenschaftlich aufarbeiten, weil es sind halt so Einzelgeschichten, die die Leute erzählen, wie sie das erleben. Wir dürfen das auch nicht so gross bestreiten, man kann das auch nicht belegen. Also die Leute kommen, erzählen ihre Perspektive, und wir sagen nicht, dass das die eine Wahrheit ist. Es ist einfach eine Stimme von vielen.
Und ich habe so mit Freiheit, wenn ich zuhöre, zu sagen, das, was ich daraus mache, was ich mitnehme, das ist auch so in Ordnung. Man muss nicht urteilen, man muss nicht werten, sondern man darf einfach mal zuhören.
Genau, das Problem ist auch ein bisschen bei uns, sobald wir dann so eine Art eine wissenschaftliche Episode machen und über, sagen wir, Transidentität reden, dass dann ganz viele E-Mails kommen würden, die uns kritisieren. Wir haben diesen Aspekt nicht beleuchtet, wir haben das falsche Wort genommen. Es gibt halt keine einheitliche Meinung, oder? Die Leute haben immer das Gefühl, die queere Community, das ist einfach eine Familie, und die haben alle das Gleiche erlebt. Aber das sind über 500'000 Menschen in der Schweiz, dass man nicht in einer Podcast-Folge gerecht werden kann. Und darum versuchen wir eigentlich möglichst viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die ihre Perspektive erzählen. Ich sage immer, die Leute erzählen ihre Wahrheit. Ob es jetzt das die eine Wahrheit ist, das ist ein anderes Thema.
Muss es ja auch nicht sein, Nico, die eine Wahrheit.
Also ich glaube, gerade in so einem Format sicher nicht. Ich glaube, wenn ich euren Podcast höre, erlebe ich das auch sehr stark als Community Building. Es geht um eine Gemeinschaft und um einen Austausch dort drin. Das gibt es bei uns sicher auch, aber vielleicht ein Stück weit in einer zweiten Ebene. Ich glaube, also auch unser Podcast auf Deutsch und Französisch ist auch in Talk-Format. Die Recherche dahinter ist dann vielleicht die klassische journalistische Arbeit. Die machen aber nicht mehr zwei im Podcast, sondern immer die Gäste, die wir einladen. Das sind teilweise Leute von Public Eye selber mit der eigenen Recherche aus dem eigenen Haus. Aber das Ziel war auch früher, den Podcast so aufzumachen, dass sobald wir artverwandte Themen haben, andere spannende Recherchen, andere spannende Themen, die können aufnehmen und dann auch die können portieren. Und das aber auch in einem Gesprächsformat. Und ich glaube, der Unterschied liegt dort vielleicht so ein bisschen drin, wenn man auch so ein bisschen darauf achtet, wie können Podcast Gesellschaft mitprägen, sind es, glaube ich, einfach zwei verschiedene Wege. Ich glaube, ihr macht es wirklich sehr stark über die Information und über das Community Building und mehr halt über die Information und die Recherche. Ich glaube, die Information haben wir beide gemeinsam und dann sind es zwei verschiedene Wege und ich finde, es ist mega wichtig, dass es beide gibt und für je nach Anliegen, je nach Interesse, je nach Thema ist der eine Weg besser oder dann der andere.
Ja, wir teilen die Mikrofone weiter, wenn das okay ist. Darf nicht Alex und sonst teile ich es mal mit dem Nico und dann haben die je ein eigenes. Da finden wir einen fairen Weg untereinander.
Wir sind sozial genug, keine Angst. Ja, dann kann ich mich nur beisteuern. Also ich höre selber den Zürich Pride Podcast mega gern. Und ich glaube, dort tut man ja so empathisch wirklich die Leute spüren. Es geht viel mehr darum, eine Biografie, eine Geschichte, einen Mensch greifbar zu machen. Und das ist bei unserem Podcast jetzt überhaupt nicht im Vordergrund. Also zum einen will natürlich, man will einen Einblick geben, in wie wird recherchiert. Das kann ganz breit sein. Also Leute, die eine Reportagereise machen in Mexiko, auf einer Plantage, die Nescafé Kaffee liefert. Aber es kann auch wirklich sozusagen eine Desk-Recherche sein, also von Zürich, von unserem Pult oder vom Homeoffice aus, wo wirklich Datenbanken durchforscht werden. Ich denke jetzt hier an Episode, die wir erst gerade publiziert haben vor ein paar Wochen, zu missbräuchlichen Patenten von Medikamenten. Da muss man nie gross anreisen. Da muss man irgendwelche wirklich Infos wie zusammenklauben und herausfinden, wie viele Patente gibt es auf ein Medikament und wie viele Klagen und wieso tut das den Zugang zu Medikamenten in den USA, in Europa, in der Schweiz auch verhindern. Und das sind einfach ganz andere Ansätze, die dann auch durch den Podcast und durch das Gespräch mit der Expertin oder mit der Rechercheurin auch in den Vordergrund kommen und in den Vordergrund rücken.
Wie macht man die doch sehr komplexen Themen? Du hast gesagt, es ist Desk Research dahinter, sind Zahlen, Daten, Fakten dahinter, das muss recherchiert werden. Wie macht man die Informationen auditiv erträglich zugänglich oder sogar genussvoll zugänglich, Nico?
Ja, man macht sich darüber lustig. Nein. nein, natürlich nicht. Es ist wirklich, das ist bei Teilthemen wirklich eine extreme Knacknuss. Wenn internationale Rechtsstreitigkeiten und der Fall ist dann an das gerichtet und das ist wieder zurück und in selber ein Lokal-Dings ist es ein ganz anderes System, dann müsste ich ein kolumbianisches Rechtssystem erklären, bevor ich den Leuten kann sagen, wie das ist. Macht halt keinen Sinn, dann wählst du eine höhere Flughöhe und versuchst immer wieder auch die emotionale Nähe und zeigen, was hat es für Konsequenzen. Wo sind die Betroffenheiten bei den Leuten und was sind auch die Konsequenzen, nicht nur vielleicht vor Ort in einem Fall jetzt, vielleicht wie eben ein Fall in Kolumbien oder so, sondern dass es auch da durchaus reale Implikationen hat und dass es auch da wiederum Leute braucht, die auf das hinweisen. Aber das sind so also Momente, wo ich dann einmal auch finde, so, es ist schon sehr schwierig, die Materie rüberzubringen. Es ist teilweise einfacher vielleicht, wenn du kannst sagen, es geht mir um eine Sache und nicht um den Mensch. Weil du hast das, was du vorhin gesagt hast, sonst gibt es ganz einen Haufen böse Kommentare. Ich lebe sehr viel lieber mit einem bösen Kommentar, wenn es zu einem Thema war, als mit einem bösen Kommentar, wenn es zu einem Mensch war. Und das macht es vielleicht wieder einfacher. Aber auf der anderen Seite haben wir, zum Beispiel haben wir mal den Ralf Weber gehabt, ist ein ausgewiesener Experte zur Menschenrechtslage in China. Und so ein lustiger und toller Mann war, der hat immer noch kein Handy. Der hat zum Podcast finden, hat er sich auf einem Blöckchen aufzeichnet, wo er durch muss mit dem Logo von den Gebäuden, wo er dran muss vorbeilaufen. Und das sind so Stories, die hätte ich unglaublich gerne erzählt im Podcast. Aber weil es halt um eine Sache geht, hat das dann halt nicht so Platz. Und das sind so die Momente, wo ich mir wirklich ab und zu finde, es wäre schon auch cool, ein bisschen näher können am Menschen zu gehen. Aber es sind unterschiedliche
Momente. Das ist schöne Behind-the-Scenes-Moment, was es da gibt. Mhm. Ich möchte gerne noch kurz bei den Sachthemen, bei den komplexen Themen bleiben, Daphne. Wo der Nico gesagt hat, doch, die Themen, die kann man zugänglich machen, man muss es abbrechen, man muss sagen, was sind Konsequenzen für die verschiedenen Stakeholders im Ursprungsland, da in der Schweiz und so weiter. Könnte man ein, zwei Beispiele geben von Fällen, von Stories, von Geschichten, wo man sagt, das ist Komplexität gewesen und so haben wir da einen Weg gefunden, um mit dieser Komplexität klarzukommen.
Ja, also ich meine, das ist eine Herausforderung, die wir immer wieder haben. Und ich glaube, du hast gerade vorher, Nico, schön gesagt, die eine Episode, wo es um Glencore, also grösste Rohstoffkonzern weltweit, hat sie Sitz in der Schweiz, in Kolumbien. Es ist ein extrem komplexer Rechtsfall, aber das Wichtigste an dieser Episode oder der Main Takeaway darf nicht sein, es ist ein schwieriger Rechtsfall, sondern was ist die Auswirkung davon? Und dass Menschen betroffen sind, weil ein Fluss verschmutzt worden ist, weil Kohlemine oder einfach Tagbau, einfach Verschmutzung von der Luft, Leute, die vertrieben werden. Also wirklich so, das sind schlimme Sachen. Und das ist eben das, was ich meine, ja, okay, bei Zürich Pride, sie können die Leute wie ins Studio einladen, die betroffen sind. Das ist bei uns amigs deutlich schwieriger. Also ich kann jetzt nicht realistisch jemanden von Kolumbien hier einladen, der kein Deutsch kann, kein Französisch, kein Englisch. Und jetzt in dieser Episode, wenn immer möglich, probieren wir das schon irgendwie sichtbar zu machen. Also sowohl die Menschen als auch ihre Stimmen. Da haben wir jetzt wirklich das Glück gehabt, dass es Aufnahmen gegeben hat von dieser lokale Gegebenheiten, wo auch Leute reden und erzählen und auch hässig sind. Also hallo, da ist also man kann in diesem Fluss nicht mehr fischen, da sind indigene Gemeinschaften, die leben von dem. Das ist nicht okay und das ist irgendwie mir auch mega wichtig oder Public auch mega wichtig, dass man das in unserer Arbeit generell, aber auch im Podcast wirklich deutlich macht, dass es geht um Menschen dahinter, es geht auch um Systematik dahinter. Es ist nicht einfach nur ein Einzelfall, ein Unternehmen oder ein Ort. Also, dass es wirklich auch grössere Zusammenhänge hat, aber trotzdem greifbar machen. Und durch das, dass wir den Podcast vor allem auch filmen und von Anfang an uns das auch wichtig ist, dass es auf YouTube und auf Spotify als Audio und Apple Podcast und wo auch immer zugänglich ist, dass es auch also visuell halt auch bereichert werden kann, aber immer auch mit dem Auge, dass es, also, oder mit dem Ohr, dass es eben einfach das Ohr noch etwas muss geben muss. Und wenn man jemanden hört, erzählen von seinem Zuhause, wo jetzt zerstört ist, das ist halt einfach, das trifft einem dann doch auch emotional nirgends. Und das probieren wir dort, was möglich ist, ist halt leider nicht immer möglich, wirklich sichtbar machen und in den Vordergrund zu bringen.
Jetzt können wir überlegen, Alex, du bist Fernsehproduzent unter anderem und im Fernsehjournalismus ist ja immer, wenn wir keine Bilder haben, dann haben wir keine Story. Haben wir beim Podcast die Freiheit, zu sagen, du hast gesagt, Daphne, wir haben nicht immer Bilder, wir müssen aber, weil es ein Podcast ist, auch nicht immer Bilder haben. Haben wir im Podcast-Format andere Freiheiten, mehr Freiheiten, als wir es im Fernsehbereich haben, Alex?
Ja, also ich habe es auch so gelernt, oder? Wenn du kein Bild hast, ist es nicht existiert. Also, ist es nicht passiert, so. Ich glaube, was ja noch dazu kommt, dass es beim Podcast noch andere Ebenen gibt, die mitschwingen, oder? Also, zum Beispiel, ich finde, wir haben so gute Mikrofone gehört, amigs zum Beispiel, wenn die Leute schlucken, wenn sie berührt sind, oder ich habe einmal sogar müssen auch brüllen, weil der eine hat so viel Gewalt in seiner Familie erlebt, dass mich das sehr betroffen gemacht hat und ich musste selber im Studio brüllen. Und ich glaube, man kann auch Sachen in dem Rahmen, in dem Studio, oder wo ja künstlich Setting ist, es hat einen Tisch, es hat zwei Mikrofone, kann man trotzdem auch Sachen erlebbar machen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man immer ein Foto muss haben, um Sachen zu erklären. Man spürt auch vielleicht eben, ein Experte, der halt sehr gewählt redet, wo du dann irgendwie einfach Vertrauen schenkst und merkst, die Person kommt wirklich draus. Oder wenn du vielleicht einen Betroffenen hörst, auch wenn die Person vielleicht Spanisch redet oder in Kolumbien und ich sie nicht verstehe, ich merke vielleicht, dass sie hässig ist oder so. Also das ist ja das Schöne am Podcast, dass ich auch nicht nur Text von A nach B transportieren, sondern Gefühl, Schluckpause, eine höhere Stimme, eine tiefe Stimme. Wir haben mal eine Episode gehabt im Pride-Podcast, wo geheißen hat, mit OP zur weiblichen Stimme. Da geht es um eine Person, die eine Transfrau ist, die als Mann sozialisiert wurde. Und die Person hat eine Operation gemacht, damit ihre Stimme höher wird. Und dann haben wir die Person vorher und nachher interviewt. Einmal vor der Operation mit einer eher so ein männlicheren Stimme, dann nach der Operation mit einer deutlich höheren Stimme. Und das hat einfach ein ganz anderes Erlebnis gegeben zum Zuhören. Und darum gibt es an meinem Podcast auch noch andere Ebenen, die auch funktionieren.
Ich glaube, das ist vor allem, also als ehemaliger Radiojournalist, 15 Jahre, sind mir Bilder immer ein bisschen suspekt gewesen. Und so ein Beispiel, das ich immer wieder gerne bringe, ist, wenn ich einen Mensch sehe auf Film, wo der Tränen nahe ist, geht mir das sicher auch nahe. Aber wenn ich nur höre, wie es jemandem so gerade Stimme verschlägt, ich kann, die Person kann gerade noch weiterreden, aber nur so knapp, und ich mache mir das Bild vor meinem eigenen geistigen Auge, wird das immer das stärkere Bild sein als das reell gefilmte Bild. Video hat so viele Vorteile gegenüber Audio, sobald es um wirklich klare Sachen geht. Katzen- und Hundebabys funktionieren am Radio wirklich nicht. Es geht um Bilder, es geht um andere Sachen, wo Emotionalität über Bild wunderbar kann portiert werden. Aber es gibt Bilder, die, wenn man sie sich selber vor dem geistigen Auge muss erschaffen, so viel stärker sind. Und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Punkte vom Podcasting.
Beim Fernsehen ist es ja so, dass man sich ja distanzieren, oder? Es ist wie in Kolumbien dann, oder es ist in China. Also ich tue etwas geografisch weit weg. Und bei Menschen funktioniert ja so, dass etwas, wo nöch ist, einem mehr betroffen macht, als etwas, wo weit weg ist. Und was ich zum Beispiel beim Podcast gemerkt habe, dass wir eigentlich in einem unheimlich intimen Moment bei diesen Leuten dabei sind. Also ich weiss von den Leuten, dass sie uns beim Kochen, beim Joggen, beim Waschen uns hören. Und die haben ja meistens Kopfhörer, wo wir sind ja fast schon im Kopf der Leute. Und ich finde es noch spannend, dass ich auch schon Feedback bekommen habe, wo die Leute gesagt haben, ich musste brüllen bei dem Gast. Das hat mich mega betroffen gemacht, weil einfach so der Bildschirm nicht da ist. Also wir sind wie so viel näher im Ohr beim Mensch. Und ich glaube, das ist die Stärke vom Podcast. Und dann kann man es auch gut nacherzählen, anstatt immer ein Beweisfoto zu zeigen.
Ist eine andere Verletzlichkeit, die Gäste natürlich auch haben, rein jetzt auf der auditiven Ebene. Das ist für die Radiojournalisten, wenn dann plötzlich das Bild dazu kommt, fühlt man sich auch unsicher, man fühlt sich ausgestellt. Aber du hast gesagt, Alex, die Emotionen, die da sind, das Schlucken von einem Menschen, zähle red mit und man kann sich fast weniger verstellen, rein auf der Stimmebene.
Ja, ich glaube, durch das, dass das Bild und das Auge nicht abgelenkt ist, konzentriert sich alle Sinn auf die Stimme. Und es ist noch witzig, am Anfang zum Beispiel haben wir auch schon mal versucht, Korrekturen zu machen. Ich habe irgendetwas Falsches gelesen oder die Frage nicht gut gestellt oder so und habe es einfach an einem anderen Tag aufgenommen. Wir haben es wie wollen reinschneiden und man schafft es wirklich fast nicht, zwei Audiospuren von zwei Tagen aneinander zu schneiden, ohne dass man es merkt. Also man muss entweder ganz starke Musik drauf tun oder irgendeinen Wusch oder so. Weil einfach die Stimme nicht jeden Tag gleich ist. Meine Verfassung als Moderator ist nicht immer gleich. Mal bin ich gut gelaunt, ich bin vielleicht mal einen stressigen Tag gehabt, ich mache es vielleicht mal betroffen, mal nicht. Und ich glaube, unser Ohr ist so geschult, dass es die Unterschiede sofort merkt. Und das Spannende ist ja, obwohl ich beim Fernsehen arbeite, wir sagen immer, der Ton ist wichtiger. Weil das Problem ist beim Fernsehen, wenn die Kamera wackelt oder so, macht es nichts aus, weil ich verstehe trotzdem. Aber wenn es zum Beispiel die Stimme dumpf sind oder es knackst oder irgendwie es rauscht oder so, das tut viel mehr einen Impuls zum Weiterzappen machen. Also von dem her, wir sind eigentlich sensibler aufs Audio als aufs Video. Ich sage das klassische Beispiel aus dem News-Journalismus. Ich meine, es gibt doch so viele Bilder von Flugzeugabstürzen, die ganz fürchterlich gefilmt sind und trotzdem klebt man daran, weil das so unglaublich authentisch ist. Aber ein super schönes Bild mit einem schlechten Ton, das schaut niemand an.
Ich stimme zu. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, auch noch mit der Audioqualität. Einerseits sehe ich das, dass Audioqualität gerade auch durch Podcasting immer mehr auch an Gewicht gewinnt und dass dort etwas ist. Andererseits erlebe ich dann aber auch so, vielleicht auch durch Social Media oder gewisse Leute, die halt einfach in ein Knopfmikrofon an den Keller reinreden und es rauscht und knackst und macht und tut und die Leute konsumieren es gleich. Also ich bin nicht immer sicher. Ab und zu habe ich das Gefühl, es gibt so ein bisschen eine Entwicklung, so, wenn der Content richtig ist, bin ich auch noch bereit, etwas aufzunehmen, wenn dann die Qualität nicht stimmt, solange es dann kurz ist. Ich glaube, aber
in einem Format... Das ist gerade, wenn du sagst, solange es kurz ist, genau. Ist eine Frage von der Länge. Wie lange habe ich das Vertrauen, etwas zuzuhören, wenn es ein kurzer Impuls ist, eine kurze Emotion ist, quick and dirty, wo vielleicht nur ein Witz dabei ist, das ist alles in Ordnung. Wenn es aber lang ist, 20 Minuten, 30 Minuten, die Audioqualität stimmt nicht. Es sind unangenehme, gewerkige Stimmen. Es gibt ja alles Mögliche. Dann wird es schwierig. Das siehst du auch so, oder? Sobald es um Zeitdauer geht. Daphne?
Ja, also wir filmen ja gleichzeitig, wie wir es aufnehmen. Und es war aber auch von Anfang an essentiell gewesen. Also wir haben uns ein Studio eingemietet. Wir haben zwar in der Küche angefangen mit unserem Podcast und den ersten Test gemacht, aber wir nehmen es nicht in der Küche auf. Wir haben uns wirklich ein gutes Studio wollen suchen und haben auch eins gefunden, wo wirklich auch von einem Sounddesigner eingerichtet worden ist, wo die Audioqualität stimmt, wo gute Mikrofone drin sind. Weil wir auch gewusst haben, nur weil wir es filmen, heisst das nicht, dass das Audio einfach vernachlässigt werden darf. Also es müssen wie, also ich glaube nicht, dass es die gleichen Leute sind, die einen Podcast schauen, wie die, die einen hören, aber es müssen beide Konsum, also nein, beide Nutzungsarten müssen wirklich qualitativ gleich behandelt werden und es darf nicht in die eine oder die andere richtige Vernachlässigung gehen.
Müssen wir unterscheiden, wenn wir von der Tonqualität reden, wenn es O-Töne sind, das heisst Töne sind, die von draussen kommen. Aber der Ton aus Kolumbien, der darf nach Kolumbien tönen, der darf nach Hintergrundgeräusch, nach Kontext tönen. Im Studio muss es aber sauber sein, muss es clean sein. Das ist sicher so, glaube ich, wie wir das festhalten können, wo alle Medienprofis da zusammenheben und sagen, so soll es doch eigentlich sein. Ich möchte gerne zu der Grundfrage kommen, was können wir über Podcasts, über die Geschichten, die erzählt werden, die auditiv erzählt werden, was können wir bei den Hörerinnen und Hörern, was können wir aber auch in der Gesellschaft bewirken? Haben wir überhaupt eine Chance, etwas zu erreichen? Verpufft das? Wie sehen ihr das ganz grundsätzlich? Was wollt ihr? Was ist euer Anspruch und wie weit erreichen ihr das?
Ich glaube, was mir wichtig ist, oder unserem Team vom Zurich Pride Podcast, ist, dass wir wie Menschen sichtbar machen. Also, ich habe das Gefühl, die Stimmen, die wir hatten, also das sind über 150 Folgen, die habe ich noch nie oder wenige davon in dieser Form bei SRF oder Blick etc. gesehen. Klar, es haben alle mal über die Ehe für alle geschrieben oder mal über zwei Schwule, die verschlagen worden sind nach dem Ausgang oder so. Oder eben, das Transidentität ist ja momentan in Dauerschlagzeilen. Aber ich glaube, so die Sichtbarkeit von gewissen Geschichten oder so, das hat es vorher habe ich wie noch nirgends gesehen. Und ich glaube, das ist die grösste Stärke von so Nischen-Podcasts, wo wir ja beide in Art sind, dass wir wie in einem kleinen Bereich wie gross sind. Und ich glaube, das ist das, wo auch Spass macht, dass man den Leuten mal kann 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten Zeit geben, ihre Geschichte zu erzählen. Also, es hat auch bei den Gästen, glaube ich, auch so ein heilender Prozess, dass sie zum Beispiel machen, zum ersten Mal über die Gewalt, die ihnen angetan wurde, ist in der Kindheit, mal darüber reden. Und andere Leute, die dann das hören, die sich dann wieder drin sehen, heilen dann wie gerade mit. Und andere, die noch nie von dem gehört haben, denen wird dann wie eine neue Welt eröffnet.
Es geht um ganzen persönlichen, individuellen Impact. Es geht darum, Menschen zu berühren, Menschen auch zu ermutigen, über bestimmte Themen zu reden. Und das sind ganz andere Geschichten als die, wo Massenmedien tauglich sind und dort kurz und schnell zu den richtigen Schlagzeilen führen.
Also bei den Massenmedien, wo ich ein Teil davon bin, ich arbeite bei den Massenmedien, ist halt so, dass viele Sachen wie so, man sagt, formatiert sind, oder? Also in der Tagesschau kann man 1 Minute 30 reden. Mittlerweile bei den Radios, wenn es einen längeren Beitrag als 2 Minuten gibt, ist schon mal eine Sensation. Und in den letzten Jahrzehnten hat es bei den Medien so eine Bewegung gegeben, dass man alles kürzer und schneller gemacht hat, weil man wie immer gesagt hat, die Leute haben keine Zeit mehr, Leute interessiert es nicht, etc. Schneller, schneller, schneller. Was sicher auch zu einem Teil wahr ist. Aber ich glaube, es gibt ein Interesse an langen Geschichten und das deckt eben Podcasts ab.
Ich finde es mega schön, hast du die Tagesschau angesprochen. Ich meine, als NGO, die Recherchen macht, also ja, wir haben auch ein Printmagazin, das mega qualitativ ist, aber wir sind kein Massenmedium. Wir arbeiten mit journalistischen Mitteln und schreiben, also nicht ich, aber meine Kollegen, die schreiben auch wirklich gut. Aber es bleibt, dass das allein reicht nicht, um die grosse Masse wirklich zu erreichen. Was ich schön finde, und darum bei der Tagesschau habe ich jetzt vorher gerade wieder ein bisschen schwunzeln, ich habe mal zugeschaut, wie die Tagesschau gekommen ist und die haben einen ganzen Tag gefilmt, dass Statement nachher aber 30 Sekunden gewesen ist. Habe ich gedacht, ja, und wir haben dann zum genau gleichen Thema, gleiche Gast, auch zu unserem Podcast, also zu unserem Podcast, es ist eine Mitarbeiterin von Public Eye, die über die Fischierung von Public Eye und von auch anderen zivilgesellschaftlichen Bewegungen erzählt hat, also auch etwas, was uns wirklich auch selber betrifft. Und wir haben weniger lang gehabt zum Filmen und zum Aufnehmen, aber du hast tatsächlich 20 Minuten Deep Dive. Du hast wirklich Tiefe, du hast auch eine Komplexität, wo, also ich will jetzt nicht Tagesschau abmachen, die hat eine andere Funktion, aber in diesen 30 Sekunden sind immer das Spannendste genommen von dem, was sie erzählt hat. Und in unseren 20 Minuten oder teilweise sind es auch 25, weil es ist dann doch oft zu spannend, um exakt bei 20 abklemmen. Du kriegst Tiefe, du kriegst Tiefgang, du kriegst Komplexität, du kannst wirklich, also das ist auch ein bisschen eine Gegen, nicht gerade eine Gegenbewegung, aber doch auch ein Gegenpol zu diesen kurzen Sachen. Also ich mache selber zwar auch Social Media und habe auch schon Social Media gemacht für Public Eye und also ich brenne voll für das, ich will das nicht gegeneinander ausspielen, es hat einfach wie andere, es tut andere Funktionen erfüllen und wenn ein Social Media Beitrag oder ein TikTok Video oder Reel heutzutage einem vielleicht auf eine Thematik aufmerksam macht, um es noch zu vertiefen, mich informieren, gehe ich eigentlich einen Podcast hören oder ein Video schauen oder ein Video-Essay, wenn ich dann wirklich so 3 Stunden Deep Dive haben möchte, auf YouTube. Und da ist die Sensibilisierung sicher einer der grossen Aspekte, die ein Podcast erfüllen kann. Aber ich glaube, es geht auch wirklich darüber hinaus. Also, es hat auch einen gewissen Bewegungscharakter. Jetzt gerade bei uns, wir sind, oder ich meine, Zürich Pride auch ist ja nicht nur ein Podcast, die sind ja auch ein riesen Pride dahinter und eine riesen Bewegung. Und wir sind eine NGO, wo bei weitem, also Podcast ist das Neueste, was wir machen, aber es gibt uns seit über 55 Jahren. Das sind Bewegungen, wo man muss teilweise einen sehr langen Atem haben, bis sich etwas verändert, aber die Recherchen bringen Bälle ins Rollen, wo dann 10, 20 Jahre später durchaus also weltbewegend sein können. Also das ist generell unser Ansatz. Also unser Motto ist, globale Gerechtigkeit beginnt bei uns. Im Sinn von, bei uns in der Schweiz, die Hebel, die wir haben zum Agieren, die Wirkung, die wir haben können, die aber auch globale Wirkung und Auswirkung haben wird, dass wir die auch nutzen. Also sei es jetzt über unsere direktdemokratischen Mittel, also Public Eye hat die Konzernverantwortungsinitiative, wo wir 2020 darüber abgestimmt haben, mitinitiiert und arbeiten schon seit Jahrzehnten an genau dem, also dass überhaupt zu einer Erfolgsinitiative kommt, das sind so lange Wege, wo jetzt natürlich nicht unser Podcast oder eine Episode alleine wird die Welt verändern, aber es ist ein Baustein, der zu vielen anderen Sachen gehört und ich denke immer, die Leute, die das hören, du informierst dich ja dann auch. Und was machst du mit dem Wissen? Also du wirst ja von Art zu einer Multiplikatorin im Idealfall. Oder du findest, ich weiss jetzt, was dir denkt, ich bin zwar mit nichts einverstanden, aber ich weiss es immerhin. Aber ich glaube, die meisten Leute hören es und haben wirklich einen Mehrwert davon und sind besser informiert und können in ihrem Alltag dann auch zu dem wie Auskunft geben oder besser Stellung nehmen. Und das, finde ich, ist beim Zürich Pride Podcast ein sehr ähnliches, sehr eine ähnliche Wirkung, dass man kann sagen, ja, du aber im Fall eben Transgender People, im Fall ich habe gerade diesen Podcast gehört, sie erleben das so und so. Es ist im Fall gar nicht, dass die, weiß nicht, Familien zerstören oder irgend so eine Seich.
Ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Aber es gibt nicht das eine Medium, das besser ist als das andere, sondern es braucht verschiedenste Medien, verschiedenste Zugänge zu den Themen. Also der Tagesschau-Beitrag, der jemand sensibilisiert und sagt, da möchte ich gerne mehr wissen, dann landet vielleicht in einem Podcast oder die reisserische Schlagzeile, die provokativ ist, mit immer den gleichen Leuten, den gleichen Protagonisten, die den Blick reinzieht, wenn es um LGBT-Themen geht. Jemand wird aufmerksam, geht dann in die Tiefe, taucht ein, fängt an zu multiplizieren. Also es braucht die verschiedenen Kanäle, es braucht verschiedene Medien, dass auch ein Podcast entsprechend kann funktionieren. Darf man es so weit auf die Spitze treiben, Nico?
Ich glaube, es ist wichtig für eine Vielfalt in der medialen Wahrnehmung, dass es für die verschiedenen Anliegen verschiedene Themen gibt. Und ich finde auch, also es kommt noch eins weiteres dazu. Es hat ja, Podcasting hat auch noch einen Archivcharakter. Also wenn ich, wenn ihr die eine Person habt, die porträtiert wird und irgendein Szenario und die geht nachher später in die Politik und wird irgendwie mega erfolgreich und dann sieht man, dort drinnen hat die Person dann über das schon geredet. Oder in unserem Fall, vielleicht ist jetzt etwas ein Minen in Kolumbien, jetzt heute vielleicht nicht ein Riesending, aber vielleicht wird es in 2 Jahren zu einem Riesending, weil es ein Desaster ist und mega fisch. Und dann kann man sich wieder über diese Themen informieren und hat die Bezüge wieder dazu. Und ich glaube auch, dass es ist, besonders in einem Podcast wie eurem, denke ich, ist es auch, es ist eine andere Narration dahinter. Also eine größere, breitere Medienlandschaft gestaltet, wie über LGBTIQ-Themen berichtet wird, sehr uniform, habe ich das Gefühl. Und da gibt es Gegengeschichten, da gibt es Gegenbewegungen und man kann sie so, man berichtet nicht über, man berichtet mit. Und das ist ein mega wichtiger Punkt bei euch, wie bei uns auch, dass man halt kann sagen, es geht auch um das, was wirklich vor Ort passiert. Wer sind die Betroffenen und was sind die Betroffenheiten da? Und um nochmal das Beispiel aufzunehmen von der schnellen, tagesaktuellen Medien in der Schweiz, wenn ich irgendeinem Newsroom erzähle, hey, ich habe da eine Geschichte zu einer Mine in Kolumbien, die einen Fluss vergiftet, werde ich angegähnt 50 Mal. Wenn ich aber sage, hey, die Mine, den Fluss vergiftet, sind in der Schweiz und Profit wandern hier an, während die Leute dort sterben, ist plötzlich eine andere Geschichte. Und so kann man Geschichten auch anders framen und muss sie auch anders framen, damit sie erzählt werden.
Die Geschichten fassbar machen und die Geschichten eben auch in die Nähe bringen, nahbar machen für die Menschen da bei uns, die wiederum die Medien konsumieren, oder?
Ja, das Thema ist ja bei dem Podcast, dass wenn man schaut, wie das Fernsehverhalten war oder wie wir das erlernt haben, ist ja so, man schaltet einfach mal ein und man zappt so lange, bis es spannend ist, dann bleibt man hängen und wenn es Werbung kommt oder langweilig ist, zappt man auch weiter. Und bei einem Podcast funktioniert ja anders. Das heisst, wenn man zuerst die Leute für das Thema aktivieren und dann müssen sie ja klicken und dann lassen sie rein. Und was ja spannend ist, eine Podcast-Quote fängt immer bei 100% an, weil alle fangen mal an klicken und dann geht es eigentlich nur noch ab. Und die Frage ist einfach, geht es schnell ab, geht es langsam ab, bleibt stabil. Das heisst, man muss eigentlich zuerst die Leute für das Thema sensibilisieren oder neugierig machen und nachher verspricht man dann ihnen den Deep Dive. Und zum Beispiel, wir haben ganz stark mit Instagram auch geschafft, also wir haben alle unsere Folgen auf Instagram publiziert, also bei der Zürich Pride, die schon 20'000 Follower hat. Unser Podcast hat 0 Follower gehabt, also wir mussten zuerst mal wie die Leute überbringen und sagen, hey, ihr schaut uns vielleicht auf Insta, aber jetzt kommt doch mal auf ein anderes Medium, wo eine andere Erzählform hat. Und ich bin als grosser Fan von Boulevard immer ein Fan gewesen von Schlagzeilen. Also, die Titel, die wir haben, die sind ein bisschen reisserisch. Also, wir haben mal einen Titel gehabt, ich bin eine männliche Hure. Da geht es um einen Sexarbeiter. Ich meine, das ist natürlich mega reisserisch. Aber ich habe immer gefunden, es ist eigentlich eine gute Balance. Wir tun wie mit dem aufregenden Schrillen, locken wir die Leute in die Podcast-Folge. Aber nachher haben wir dann 40, 50, 60 Minuten wirklich sehr tiefgründig dann zu sein. Also, es bedient eigentlich wie beide Welten. Aber wenn wir es unbedingt umgekehrt machen, wenn wir anders über Folge 17 Peter Meyer, dann will halt niemand drauf klicken. Also, wir müssen wie auch die Mittel nehmen von den Massenmedien, die sich bewährt haben. Und dann, wenn wir sie ummünzen und hoffen, hey, du hast vielleicht geklickt, weil Sex im Titel steht oder weil es ein besonders überraschendes Spin ist. Aber jetzt lass mal zu, weil es hat viele verschiedene Ebenen.
Aber die Erwartung muss ja gemanagt werden. Du sagst, ich gehe reisserisch rein, quasi mit der Headline, wo man klickt. Und dann lande ich auf Erfolg und dann sind die ersten paar Sekunden Match entscheidend. Nimm uns da noch mit in die ersten paar Sekunden von Erfolg, wie du dramaturgisch dort dann eben auch schaffst, zu sagen, wir erfüllen die Erwartung und wir transferieren die Erwartung, dass es eben nachher ein bisschen komplexer, persönlicher, emotionaler wird.
Ich meine, zum Teil, die Geschichten sind ja viel komplexer, oder, als wir sie verkaufen. Und die Menschen haben ja 30, 40, 50 Jahre Lebenserfahrung und die kannst du ja nicht mal in 40 Minuten erzählen. Also es ist ja immer ein Ausblick, also ein kleiner Einblick in ein anderes Leben. Und das ist einfach wie die Herausforderung. Es muss wie einerseits genug spannend sein, dass der Impuls da ist, um das anzuhören. Aber dann muss es aber auch Nahrung haben und genug Substanz, weil man kann genau einmal einen Titel setzen, der nicht stimmt. Die Leute schauen dann nachher, also die kommen dann nachher nicht mehr zurück, oder weil sie sich da wie geködert fühlen. Und von dem her muss man immer so die verschiedenen Balance halten. Und wie auch der Nico schon gesagt hat von Public Eye, oder? was ist die Betroffenheit der Leute? Oder die Leute hören vielfach Podcasts für sich selber oder sie brauchen wie eine Emotion, die sie andocken können. Oder? Ich meine, wenn jetzt eine Glencore die Firma wäre, dann würde wahrscheinlich niemand auf die Podcast-Folge hören. Also man muss immer auch, wenn man etwas produziert, das einen gesellschaftlichen Wert hat, muss man den Leuten das ganz klar sagen, warum es jetzt für dich wichtig ist, das anzuhören.
Voll. Und da ich die Titel für Public Eye schreiben darf, kenne ich das also auch sehr gut. Vor allem die Challenge, dass auf YouTube darfst du nur 100 Zeichen haben und teilweise die Welt ist einfach komplexer als nur 100 Zeichen. Aber das Dankbare finde ich, wenn dann die Leute mal geklickt haben, also jetzt vor allem wirklich im Audio-Only-Format, das sind extrem treue Zuhörerinnen. Also gerade wenn ich vergleiche mit Social-Media-Posts, mit Video, eben, wir haben die wirklich die Vergleichbarkeit von Video und Audio. Also die Leute, wir haben eine Durchhörquote von teilweise über 80%, einzelne Episoden sogar über 100, wenn ich mich auch frage, was heisst das genau? Heisst das, alle haben es zweimal gehört? Aber was wir wirklich gesagt haben, ist, dass die Leute ja extrem treu, also sowohl für eine einzelne Episode, als auch wenn man sich mal wie für einen Podcast entschieden hat und den mal für gut befunden hat, dann lässt man auch wirklich mehrere Episoden. Also das sehe ich auch in meinem eigenen Verhalten. Ich bin mehr eine Binge-Loserin. Also wenn ich dann wirklich mal etwas toll finde, dann lasse ich gerade so 5 Episoden am Stück. Auch wenn sie eine Stunde gehen, was ich teilweise mega lang finde. Aber wenn ich dann mal drin bin, bin ich drin. Und das ist einfach am Format Podcast auch wirklich unglaublich dankbar und auch wirklich speziell an dem einen Format, wo online sonst nie hast.
Gibt es Unterschiede, wenn du vergleichst, eben, wie funktioniert eine Folge, wie ist der Verlauf von einer Folge, wie lange hören die Leute zu, wenn du jetzt YouTube vergleichst, beispielsweise mit Spotify, mit Apple Podcasts? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da spannende Zahlen, Daten, Fakten dahinter?
Ja, Welten. Also ich verbringe wirklich teilweise Stunden in den Analytics. Aber ich kann es runterbrechen auf, also erstens YouTube, also sorry, vielleicht too long didn't read, Video wird massiv weniger gelost oder weniger lang geschaut, / gelost als Audio.
Dass eure Folgen funktionieren besser auf der Audio-Ebene als auf der Video-Ebene?
Nein, sie werden zwar weniger lang gelost, aber von viel mehr Leuten. Also die Reichweite von uns zumindest ist auf YouTube massiv höher, also wirklich so 80% von unserer gesamten Reichweite und wir sind jetzt doch auch über 500.000 Reach auf die wirklich gesamt alles, was wir bis jetzt publiziert haben, ist etwa 80% davon auf YouTube und 20% auf Audio. Aber wenn man schaut, eben wie lange hören die Leute, wie viele Stunden werden gelöst, dann ist es recht equal verteilt, also recht gleichmäßig verteilt. Also wirklich, Audio ist treuer als Video, was auf eine Art auch Sinn macht. Also YouTube ist eine ganz andere App, ein ganz anderer Algorithmus, eine ganz andere Umgebung. Du hast, weiss ich, wie viel Werbung drin, selbst wenn wir sind nicht monetarisiert und es gibt leider trotzdem Werbung auf unseren Videos, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und jeder Werbeunterbruch ist wäre eine Möglichkeit zum Wegklicken. Du hast, weiss ich, wie viele Videos rechts in der Playlist dir anpreisen werden. Wenn du in deinem Feed rollst, dann wird ja inzwischen auch jedes Video automatisch schon langsam abgespielt. Also, dass du deine Durchschaurate massiv runterziehen. Oder auch Autoplay. Also das mache ich ja auch so, wenn ich merke, das Video ist fertig und das nächste, wo ich gar nie draufklicke, habe ich schon weitergegangen und dann hast du nur 3 Sekunden gelost, dann tut das deine Watch-Through-Time massiv
arbeiten. Also man muss die Zahlen relativieren, genau, wo man reden hat. Aber grundsätzlich sagst du, bottom line, man lost auf YouTube, wird weniger lang zugeschaut, aber wir haben sehr viel mehr Leute, die einfach auch mal reinschauen, vielleicht dann auch übergumpelt aufs Audio-Level und dort länger mit dabei sind oder dort treue Kunden werden, das wissen wir aber nicht. Im Endeffekt, gibt es thematischen Unterschied, dass du sagst, das sind Themen, die auf der Audio-Ebene sehr gut funktionieren über das Bewegtbild nicht oder umgekehrt, gibt es da Unterschied? Top 5 Episoden beispielsweise, sind die identisch, sind die unterschiedlich?
Die sind tatsächlich nicht identisch, aber man kann, also ich kann jetzt nicht sagen, wenn man zur Textilindustrie berichten, dann läuft das auf Audio besser oder auf Video besser. Einmal läuft, also wir haben
eine... Das wäre schön, wenn man das wüsste, oder wenn man so weit könnte gehen, wenn die Zahlen zur Verfügung ist. Aber es gibt einen Unterschied, wenn man jetzt so ein bisschen Top 5 oder Top 10 anschaut, da gibt es Unterschied.
Ja, aber lustigerweise nur auf unserem deutschsprachigen Podcast, beim französischsprachigen ist es wieder viel näher benannt. Also ich kann es nicht ganz erklären. Ich habe das Gefühl, die Algorithmen haben vielleicht auch ein bisschen mitgespielt. Was hingegen bei allen beliebt ist, sind unsere Episoden zu Shein, also der Ultra-Fast-Fashion, die Päckchen, wo man inzwischen auch schon überall sieht. Das ist egal, wo man es publizieren, das läuft sozusagen immer, weil es, glaube ich, etwas ist, was viele Leute interessiert und es ist neu und wir sind eine der ersten überhaupt, die investigativ dazu recherchiert haben. Dort haben wir vielleicht auch einfach noch News-Charakter mehr gehabt.
Nico, aus deiner Perspektive jetzt nicht nur vom Public Eye Podcast, sondern auch von den anderen Podcasts, die du machst, was sind deine Erfahrungen?
Es ist schon, ich glaube, es gibt gewisse Formate, die wirklich sehr, sehr, sehr stark Bildbezug haben und die drinnen auch sehr stark funktionieren. Gerade wenn es um wirklich explizite Sachen geht, die ich muss sehen, wo ich muss ein Bild davon haben. Du hast den Flugzeugabsturz erwähnt. So etwas funktioniert für mich als Bild, einfach aus der Logik heraus schon viel, viel besser. Wo Audio kann punkten sind, ist Storytelling. Wenn ich es schaffe, mit dem Erzählen, mit dem Gespräch, das wir führen, dir Bilder im Kopf zu generieren, dann werden die stärker sein. Und sobald eine Geschichte auf das kann ansetzen und dort funktioniert, dann ist Audio die richtige Quelle. Und ich glaube, dort spielt auch die Glaubwürdigkeit eine grosse Rolle. Also es haben mehrere Studien gegeben, die immer wieder zeigen, das ist praktisch nicht so glaubwürdig wie Audio und Podcast noch mal mehr, weil es so viel näher ist an den Leuten. Du hast vorhin erwähnt, mit dem während dem Joggen, während dem Kochen, man ist im Kopf drin. Hat er den Nachteil, dass man dann halt um die Aufmerksamkeit kämpft. Wenn ich vor einem Bildschirm sitze, dann schaue ich das und mache das. Sobald ich Podcast höre, mache ich auch anders, aber ich bin halt sehr, sehr nah bei den Leuten und ich habe eine hohe Glaubwürdigkeit und ein hohes Vertrauen drinnen. Und ich glaube, das sind so die Kernelemente, wo ich das Gefühl habe, das sind super Voraussetzungen, um Geschichten über Audio zu erzählen.
Was gibt es noch für Techniken, für Mechanismen, die ihr einsetzt, um über die höhere Retention während einer Folge sicherzustellen, dass ich dranbleibe, dass ich weiterlose, dass es spannend bleibt? Alex, du bist dort jemand, der sehr massentaugliches Fernsehen auch macht und produziert, hast dort ebenfalls Ansätze übernommen fürs Podcasten.
Ja, das habe ich. Also grundsätzlich fängt es schon mal an, dass es einen Titel braucht, der einem reinzieht, also der Impuls da ist, um das zu hören. Dann haben wir angefangen, dass wir immer die Stimme vom Gast schon mal ganz am Anfang setzen, mit einer emotionalen Aussage, mit einer überraschenden Aussage, damit man möglichst schnell schon reingeht. Ich erlebe viele Podcasts, die eine ewige Anmoderation haben und Danksagungen und erst bei Minute 3.
Und ganz viel Musik, die ersten 45, 50 Sekunden.
Also bei uns in Sekunde 2 hört man schon mal den Gast und in der Sekunde 20 ist der Titel schon mal drin, wobei der ist ja Dings schon im Feed natürlich von Spotify zum Beispiel. Und dann geht es auch darum, ich führe mit allen Gästen ein langes Vorgespräch, wo ich schon mal ein bisschen weiss, was hat die Person erlebt und was ist die Dramaturgie dahinter. Also auch wenn ja Geschichten alle echt sind, findet immer noch ein Prozess von der Dramaturgie statt. Und ein gutes Beispiel, das ich gefunden habe, dort ist es wirklich gut gelungen, ist die Geschichte mit dem Titel «Schwanger und verliebt in eine Frau», wo ich glaube schon mal die Leute zum Denken animiert haben, okay, sie ist schwanger von einem Mann und jetzt ist sie in eine Frau verliebt, also schon mal ein bisschen eine Aufregung generieren. Und es ist darum gegangen von einer Frau, die jahrelang heterosexuell gelebt hat und dann hat sie schon ein Kind gehabt und ist verheiratet gewesen und dann hat sie sich im Fitnessstudio in eine Frau verliebt und hat mit ihr eine Affäre gehabt während der Schwangerschaft. Der Mann hat dann das herausgefunden und sie hat es ihm beichtet und nach der Geburt vom zweiten Kind hat sie dann den Mann verlassen und ist mit den beiden Kindern zu dieser Frau und das ist ihre Geschichte gewesen. Und dort habe ich zum Beispiel angefangen, dass nach der Begrüßung vom Gast sind wir sofort in die Szenerie gegangen. Was ist bei dir passiert? Dann hat sie erzählt, eben, sie sei in das Fitnessstudio und dann hat sie die Frau gesehen und dann hat sie das totales Kribbeln gehabt. Also wir sind total gerade mitten in den Konflikt inne. Und dann war es so, ja, wie dein Mann darauf reagiert, über das möchte ich gerne mit dir reden. Zuerst, wenn wir wissen, wie du aufgewachsen bist. Das heisst, man hat dort wie so sagen, den Handlungsstrang offen behalten, hat dann zuerst die Sachen, die vielleicht jetzt ein bisschen weniger interessant ist, wie ist sie aufgewachsen, was hat sie für Bilder gehabt zum Thema LGBT, wie ist die Heirat gewesen, wie ist die Geburt gewesen vom ersten Sohn,
immer noch mit der offenen Frage, wie geht das dort weiter? Und dann ist es natürlich ins Geständnis gegangen, in die Beziehungstraining, in die ganzen Konsequenzen. Und ich glaube, es wäre die gleiche Geschichte gewesen, wenn ich angefangen hätte, wie bist du aufgewachsen? Wie hast du geheiratet? Es wäre inhaltlich die gleiche Geschichte gewesen, aber durch das, es halt wie in verschiedenen Blöcken gebaut worden ist, habe ich denkt oder erhofft, dass man wie durchgehend die Folgen entspannt behalten, weil man merkt es recht stark, wo die Leute aussteigen, im Fernsehen, im Radio. Und das wäre auch schade, weil man hat tolle Gäste, man hat tolle Geschichten. Und wenn es an so Sachen scheitert, ist es schade.
Also du teaserst quasi ja, über was man dann später noch redet. In dem Moment möchte ich unbedingt die Antwort auf die Frage, wie hat der Mann reagiert?
Genau, also ich habe ja die erste Geschichte können erzählen. Sie ist in eine Frau verliebt, obwohl sie eigentlich heterosexuell ist, einen Mann hat und ein Kind. Und dann wie es neue Themen geht aufmachen, aber dann nicht weit erzählen. Du hast dem eben Teaser gesagt, es kommt ja von jagen, also ist ein brutales Wort eigentlich aus dem Englischen, Teasing. Aber ja, man jagt natürlich sozusagen wie die Leute, hey, bleib dran, weil die Leute sind natürlich gnadenlos. Also wenn man sieht, wie schnell wir durch unsere Insta-Stories scrollen und auf TikTok umeinander klicken, also ich bin auch so. Also es ist ja brutal, was nicht in 2 Sekunden erfasst ist, ist schon wieder weg. Und ja, man lebt halt in dieser Ökonomie und Aufmerksamkeit. Und gerade wenn man für etwas kämpfen will, wie in unserem Fall für die Sichtbarkeit von queeren Menschen oder in eurem Fall für Menschenrechte, dann muss man halt ein bisschen mitspielen in dem Markt von der Aufmerksamkeitsökonomie.
Du sagst, muss man halt. Machst du das mit einem schlechten Gefühl? Oder sagst du, hey, das sind einfach die Mechanismen, die heutzutage wo funktionieren, die gefragt sind und das sind auch Konventionen mit den Hörerinnen und Hörern, mit den Mechanismen, die darf man selbstverständlich auch nutzen.
Also zum Beispiel, ich meine, wir Moderatoren vom Pride Podcast sind ja selber alle auch queer. Wir sind ja nicht jemand von 20 Minuten oder Blick, der jetzt einfach eine gute Story hat. Das heisst, bei mir ist schon eine gewisse Empathie und Verbundenheit mit den Gästen. Und ich wüsste jetzt zum Beispiel schon, wir können jetzt die Geschichte noch krasser zuspitzen, wir können noch tiefere Fragen stellen, wir können jetzt noch mehr Emotionen oder Sex reinbringen, aber ich hatte damals, ich glaube, ein bisschen Scham, um wirklich wie so ein klassischer Boulevardjournalist jetzt ganz hart reinzugehen. Also dort finde ich, dort habe ich schon meine Grenzen. Und wenn die Leute sagen zum Beispiel, hey, ich möchte über das nicht reden, dann ist für mich klar, dann gehe ich weiter und vielleicht mit anderen, ja, bei einem Politiker oder so wäre ich jetzt ein bisschen strenger oder so, als mit den eigenen Gästen.
Und ich glaube, es kommt auch zu einem Preis. Also auch alles Season, alles Boulevardeske, so gut, dass es ist, um die Aufmerksamkeit zu holen. Das Wichtigste ist, was du auch gesagt hast. Also wenn ich nicht liefere, was ich angekündigt habe, dann fühlt sich ein Zuhörerin und Zuhörer einfach schon mal verarscht. Das will man nicht. Aber es ist auch dann, wenn man merkt, hey, jedes Mal wird es einfach ein bisschen überspitzter dargestellt, als es dann vielleicht ist. Oder immer die krasseste Variante genommen. Dann bekomme ich das ja auch mit, wenn ich ein regelmäßiger Konsument bin von diesem Produkt. Und wenn ich dann vielleicht einfach noch das eine oder andere Mal auch ein bisschen zurückhaltender bin, meinem Publikum überlassen, ob man die krassen Schlüsse daraus ziehen will oder nicht, gibt mir das auch eine Glaubwürdigkeit in der Berichterstattung selber und finde darin, die Balance zu finden, dass es nicht als Clickbait aufgefasst wird, weil einfach ein flashy Titel dort steht und nachher geht es aber inhaltlich nur um eine sehr abgeschwächte Form davon. Dann hat man zwar die Aufmerksamkeit, aber was macht man dann mit deren? Also dem Anspruch von der Zuhörerinnen und Zuhörer muss man ja auch gerecht werden irgendwo. Und ich finde das ein mega spannender Punkt. Und was du auch gesagt hast mit dem Vorgespräch, ich finde das unglaublich wichtig für die journalistische Arbeit, um das zu leisten. Also für einen 20-minütigen Tag habe ich mindestens eine Stunde Vorgespräch, um zu wissen, was sind die Geschichten, wie baue ich die Dramaturgie auf, was will ich wann erzählen, was sind die Punkte, wo du, hast du noch eine spannende Geschichte, einen spannenden Aspekt, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Das braucht Zeit. Ich muss mich mit dem auseinandersetzen und muss das haben und muss ab und zu auch eine Gegenposition reinnehmen können. Also wir haben etwa die mal auch Einspieler aus einer Gegenposition, wo dann die Person darauf reagieren kann. Logischerweise ist unser Podcast also bleibt in unserer Narration, aber es ist auch wichtig, das zu hören. Und wenn wir das nicht haben, dass ich mal die Gegenposition kann einnehmen und kann sagen, hey, Unter Umständen kann man das jetzt aber auch so sehen. Warum ist es denn so wichtig, dass wir in dem Fall dann da in der Schweiz darüber reden müssen? Das ist ein internationales Problem, nicht unseres. Und dann kann die Person darauf reagieren. Und das gibt auch Glaubwürdigkeit im Ganzen.
Ich möchte noch dort hinzufügen, dass zum Beispiel wir ja beim Pride-Podcast immer auch aufrufen, dass die Leute sich bewerben und ihre Geschichte erzählen. Und die besten Geschichten und spannendsten Menschen sind oftmals Leute, die sich selber beworben haben. Und ich glaube, die Leute spüren sehr genau, vertraue ich dieser Person? Also ist der Alex nett, wäre er nett zu mir, fühle ich mich wohl bei ihm? Weil es ist ja nicht nur, sie erzählen es mir und sie erzählen es der Öffentlichkeit. Und ich glaube, man kann, also, ich glaube, im News-Journalismus, wie ich das erlebt habe, oder wenn irgendein Autounfall ist oder ein Tötungsdelikt, oder gehen alle Journalisten dorthin, wenn möglichst vieles herausfinden, möglichst exklusiv und so, und dann ziehen sie wieder von dannen und es ist dann ein bisschen egal, oder? Aber ich glaube, bei uns ist es so, dass die Leute treu sind, immer wieder hören und sie gutieren es einfach nicht, wenn man die Leute schlecht behandelt. Und ich finde es eigentlich auch richtig so. Und ich glaube, das Podcast-Publikum ist anspruchsvoll. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich RTL 2 schaue und mich lustig mache über Leute, die dort vorgeführt werden, oder ob ich mir eine Stunde Zeit lese. Also ich glaube, Trash-TV funktioniert nicht im Podcast.
Ich bin bei dir, Nico, aber du hast vor Spannung gesagt, ich darf einmal eine provokative These aufstellen, ich darf einmal kritisch nachfragen, ich darf einmal auch von der Moderation eine Gegenperspektive einnehmen, eine Gegenperspektive nachdenken. Jetzt ist die Frage, mit welcher Intention mache ich das?
Sicher, aber es geht auch darum, zu sagen, in sehr vielen Punkten gibt es eine Gegensichtweise. Ob ich, also, sofern ich sie nicht irgendwie wirklich mega despektierlich und menschenverachtend finde oder rassistisch oder andere Gründe, wo ich wirklich einfach finde, hey, das geht nicht und das will ich. Ich will nicht so Gedanken gut tragen. Aber wenn es eine politische Position ist, wo ich finde, die gibt es in der Gesellschaft und die ist da, die ist ein bewusster Teil, dann muss ich die ja auch aufnehmen, weil sie ist auch in der Öffentlichkeit da. Und nur so gebe ich ja auch meinem Gesprächsgast überhaupt Möglichkeit, auf das zu reagieren. Weil in der also ich habe es noch nie erlebt, dass wenn ich eine Gegenposition einnahm, dass mein Gegenüber gesagt hat, aha, ja, das ist, ja, voll. Also es kommt ja dann auch etwas. Es gibt gute Gegenargumente gegen die Argumente.
Es führt zu einem Diskurs.
Genau. Und erst dann hast du Spannung, wenn du auch verschiedene Positionen hast.
Absolut. Und ich glaube,
Aber
für das haben wir dich ja auch, Nico, extra angestellt, um als Host den Public Eye Podcast zu machen, weil wenn wir uns, also erstens, ich würde mir vielleicht gewisse Fragen nicht stellen, wo einer Mitarbeiterin oder auch anderen, aber einfach, dass es auch wirklich einen journalistischen Gehalt hat und du dir Fragen stellen darfst, also der Nico darf, das ist unser Deal, er darf theoretisch alle Fragen stellen, die er möchte. Ob er dann eine gescheite Antwort bekommt, ist das andere. Aber also wir zensieren ihn nicht, weil sonst kann ich auch einfach mit Mediensprecher reden lassen, 20 Minuten. Und das wäre, glaube ich, deutlich weniger interessant. Und ich glaube, was du teilweise, wenn du vielleicht eine provokative Frage stellst oder eine Gegenposition einnimmst, teilweise finde ich es auch einfach nur irgendwie ein bisschen aufklärend. Also manchmal ist es ja einfach nur, gerade wenn es Themen sind, die vielleicht nicht so mega breit bekannt sind, dass man auch einfach naiv fragt, so, ja, okay, aber ich check nicht genau, was ist überhaupt das Problem mit dem? Oder wieso ist das überhaupt ein Problem? Eben jetzt, wenn man nochmal die Schienpäckchen nimmt, ja, ist doch eigentlich super, dass die keine Läden haben und per Post verschicken. Dann musst du doch nicht, weiss auch nicht, gibt es kleinere Produktionsmengen, das ist doch alles gut, ist das Problem dann nicht gelöst? Und ich finde das auch völlig legitim, dass du so Fragen stellst. Und es sind ja Fragen, die sich das Publikum auch stellt, wenn sie das zum ersten Mal hören.
Ich glaube, das ist es, das, was wir sind als in einem journalistischen Gefäß, als Journalistinnen und Journalisten, sind wir ja nicht dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin verpflichtet, sondern der Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wir müssen ja auch die Fragen stellen und die Themen ansprechen, die wirklich um uns sind. Und das sind dann halt einfach auch teilweise die. So generiert man auch ein Stück weit der Spannung. Und ich finde, auch dort drinnen ist es mir extrem wichtig, so Sachen auch können dann zu machen. Weil auch das vorher wieder, wie, es gibt halt einfach mehr Glaubwürdigkeit in die Gesamtthematik hin. Und ich glaube, gerade bei den Leuten, die wiederkehrend den Podcast hören, habe ich das Gefühl, ist das auch etwas Wichtiges, dass man dem wirklich dann auch vertrauen kann. Und das ist eines der grossen Güter vom Podcasting, finde ich, dass man die Authentizität und die Ehrlichkeit hat.
Und vermutlich ist genau das eben auch das, was es braucht, dass der Impact, den ihr habt mit euren Podcasts auf Gesellschaft, auf Community, aber auch auf Leute außerhalb der Community, auf die, die sensibilisiert sind für die Themen, aber auch die, für die Themen neu sind, dass man den Impact hat und dass man nicht kurzfristig hat, sondern mittel- und langfristig. Darum gibt es die Podcasts auch so lange. Was macht ihr in Zukunft? Wie geht die Reise weiter bei euren Podcasts, dass es spannend bleibt, dass man den Impact noch erweitern kann erhöhen?
Ja, willst du das, ehrlich? Darf ich? Wir haben kurz debattiert, ob wir das wirklich öffentlich announcen wollen, aber der Nico hat
mir überzeugt. Wir sind sehr unter uns heute, alles gut.
Ja, ja. Ja, also wir glauben an Podcasts und für uns heisst das konkret, eins von den nächsten Projekten, die wir jetzt in Angriff nehmen, ist eine dreiteilige Serie, wirklich nur Audio, Beauty-Beiträge mit Musik, mit viel O-Ton, aber wirklich nur für Audio gemacht, dass man nicht immer den Spagat zwischen Film und Audio machen muss. Und auch drei Episoden zum gleichen Thema, dass man Zeit hat, um noch mehr in die Tiefe zu gehen, weil die 20 Minuten sind teilweise sehr schnell vorbei.
Welches Thema das ist, wir schon jetzt heute noch nicht verraten.
Nein.
Aber wir werden es entsprechend finden über euren Kanal.
Ja, es geht noch ein paar Monate wahrscheinlich. Aber man muss uns halt einfach folgen für das. Und wir sind überall, wo es Podcasts gibt, überall, wo es Social Media gibt. Wir haben Newsletter, Webseiten. Ich glaube, man findet uns gut.
Wir sind gespannt, eine mehrteilige Serie, nochmal eine andere Produktionsart dort. Wir sind gespannt, drücken hier den Daumen. Ich denke mal, das Projekt ist im Gang im Moment und in der Entwicklung. Ihr strahlt beide, also es wird lässiger, mit dürfen gespannt sein. Nico?
Ja, also es ist auch ein Herzensprojekt, ich glaube, von uns allen. Ich glaube, so viel dürfen wir sagen. Wir haben so Retreten, wo wir einmal besprechen, wie was macht man gut, was nicht, wo können wir daran arbeiten. Und es ist wirklich lustig gewesen, dass alle, die an dem Tisch gesessen sind, unabhängig voneinander, ohne es vorher besprechen, haben alle gefunden, hey, können wir nicht so ein Standalone-Ding machen? So ein bisschen wie gescriptet und ein bisschen etwas länger und ein bisschen mehr Tiefe. Und sind alle mit der gleichen Idee unabhängig voneinander gekommen. Und dann haben wir auch gefunden, hey, ja, ich glaube, dann ist es nicht eine Frage, oder?
Dann ist der richtige Weg vorwärts. Alex, wie geht es bei euch weiter beim Pride-Podcast? Es ist eine lange Arbeit, eine harte Arbeit, ja, die ihr habt an der Gesellschaft, innerhalb der Community. Wie bleiben ihr dran? Wie gehen die weiter, dass ihr den Impact noch könnt weiter vorantreiben könnt, maximieren?
Also mein Ziel war immer mal noch, eben 500'000 Streams zu erreichen. Wir sind irgendwie, glaube ich, noch 10'000 oder so da entfernt. Also das will ich unbedingt, weil es irgendwie so eine schöne Zahl ist. Klar sollte man es ja für den guten Zweck machen und für die Menschen und so. Aber es ist trotzdem auch schön zu wissen, dass so viel mal eine Geschichte angelassen worden ist. Wir gehen jetzt mal auf Tour noch. Also wir haben Januar, Februar, März drei Live-Podcasts, die wir machen. Einmal mit dem Yannick Zamboni, ist ein Modedesigner, dann mit der Anna Rosenwasser, der Nationalrätin, und dann noch unser 5-Jahr-Jubiläum. Und ja, also wir haben 150 Folgen draussen, wir haben schon mega viele Geschichten draussen und ich merke schon, es hat schon noch vereinzelt gute Geschichten rum, aber ich bin auch stolz, dass wir es geschafft haben, 150 verschiedene Geschichten aus unserer Community zu bringen, also das hätte ich selber auch nicht geglaubt. Und ja, wir müssen noch nicht zusammenkommen, wir müssen noch nicht, wie es weitergeht, ob wir wollen einen Twist reinbringen, ob wir es nochmal ganz anders machen, ob wir wollen etwas im Konzept ändern. Weil wir haben schon so viele Themen gehabt, also wir haben schon Transgender, Outing am Arbeitsplatz, dann das Thema Outing und dann haben wir das Thema psychische Gesundheit gehabt und irgendwann kann man halt nicht mehr alles miteinander kombinieren. Also wenn wir dann irgendwann Erfolg haben über schwul, Transgender im Ausland, aufgewachsen jetzt in der Schweiz und dort aktivistisch, also irgendwann wird es so nischig, dass man vielleicht nicht mehr etwas Neues können bringen und dann heisst es vielleicht ja lieber aufhören. Und ich meine, das ist ja ein schöner Podcast, es ist ja wie, es ist nicht so flüchtig oder wie Fernsehen, also es bleibt immer da und es werden jeden Tag auch unsere alten Folgen von 4 Jahren gelost und ich glaube so, beim Fernsehen sagt man dem, oder der Library Value, also der Wert von einer Bibliothek, der wird immer da sein, aber ob es den Podcast in dieser Form im Jahr noch gibt, ich weiss es noch nicht.
Aber die Folgen sind archiviert, sie sind dokumentiert, wie wir gehört haben, auch von euch von Public High. Ich sage danke, dass Sie da gewesen sind, danke, dass Sie darüber diskutiert haben, was Best Practices ausmacht, wie es eben auch ist, so Podcasts zu entwickeln, voranzutreiben und was die Podcasts mit den Hörerinnen und Hörern, aber auch mit der Bevölkerung können machen. Thema Authentizität haben Sie angesprochen, Glaubwürdigkeit und das eben nicht nur kurzfristig, wenn es um das ganze Clickbaiting geht, sondern mittel- und langfristig mit der entsprechenden Tiefe und indem wir ganz saubere Erwartungen schafft und die Erwartungen und die Versprechungen immer wieder erfüllt. Ganz, ganz herzlichen Dank euch drinnen. Danke, dass ihr da gewesen seid am Swiss Podcast Festival live. Danke, Alexander Wenger. Danke, Daphne Grossrieder. Und herzlichen Dank, Nico Meier. Nochmal einen herzlichen Applaus.
Merci. Genau.
Merci für die Einladung.
Und allen, die zugelassen haben, die heute, danke vielmals fürs Dabeisein bei dieser Folge vom Swiss Podcast Magazin. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy. Ciao zusammen.
Swiss Podcast.